That's too high dive. Ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war. Vielleicht ist deine Waschmaschine kaputt gegangen. Vielleicht hat dich Magen-Darm erwischt. Vielleicht warst du auch der Einzige in deiner Familie, der keinen Magen-Darm hatte und der Rest hat sich sozusagen bei dir ausgekotzt. Vielleicht hast du bärenreiche Arbeit gehabt. Vielleicht hat ein Rohrbruch dich in Atem gehalten oder vielleicht war auch dein Sicherungskasten zufällig unter diesem Rohrbruch und du hattest dann das Glück, dass du das eben nicht mehr sehen musstest, weil du auch keinen Strom mehr hattest. Ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war. Aber ich muss sagen, schön, dass du hier bist. Es ist total toll, dass du heute gekommen bist, weil du Zeit mit deinem Gott bringen möchtest und weil du von ihm hören möchtest. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott für jeden von uns, für mich und für euch, das vorbereitet hat. Und für uns sozusagen einen Tisch im Angesicht all der Unwegsamkeiten des Lebens gedeckt hat, woran wir uns heute laden dürfen. Ich möchte noch beten, bevor ich einschalte in die Predigt. Herr, danke, dass du der gute Gott bist. Und dass du Herr bist über alle Situationen. Reise dich darüber. Dass du jeden von uns, das vorbereitet hast, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass du genau weißt, was wir heute brauchen. Möchte ich bitten, verschenke mir die richtigen Worte und gib jedem Einzelnen Ohren das zu hören, was du heute sagen möchtest. Herr, segne diese Zeit jetzt in der Predigt. Ich bitte dich, dass du dich verherrlichen wirst. Amen. Also, ich kann auch sagen, dass du taub bist. Das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Whatever. Als erstes möchte ich dir heute etwas zusagen. Du bist berufen, ein Glaubensheld zu sein. Also wenn du nichts mit der Zeit nimmst, du bist berufen, ein Glaubensheld zu sein. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe zwischen den Zeilen Jesus im Alten Testament entdecken. Und ich freue mich darüber, heute etwas Neues zu entdecken oder vielleicht etwas, was du schon immer wieder mal gehört hast, neu zu beleuchten, darüber zu staunen, was für einen großen Plan Gott für dich hat. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Biografien. Es ist einfach für mich toll, aus dem Leben anderer Leute zu lesen. Das inspiriert mich, dass, wenn ich lese, was andere Leute mit Gott geschafft haben, dann denke ich, Wahnsinn. Aber wenn die das können, dann kann ich das vielleicht auch ein bisschen. Das gibt mir irgendwie, makes my day, finde ich einfach nur genial. Und ich liebe es, von krassen Menschen zu lesen, die krasse Gottesbeziehungen haben. Und die Wunder erleben. Ein Thema, das diese Biografien ausmacht, beziehungsweise so ein roter Faden, der sich durchzieht, ist folgender.
Okay. Moment. Ich bin jetzt nicht.
Augenblick. Nein.
Nein.
Okay, dann
Augenblick, es geht gleich weiter.
Also der rote Faden, der sich durchzieht, ist folgender. Glaubenshelden erleben Krisen. Glaubenshelden erleben Gottes Einhalten und Glaubenshelden erleben einen krassen Segen. Gerade momentan erlebe ich bzw. lebe ich die Biografie von Mutter Teresa. Und das sind zwei ganz kurze Randbegebenheiten, die eigentlich gar nicht so wirklich in dieses Buch reingehören. Aber die haben mich fasziniert und die verdeutlichen, was ich meine, wenn ich euch sage, Glaubenshelden erleben Krisen, erleben und das Einhalten und erleben krassen Segen. Ich erzähle euch jetzt was Mutter Teresa erlebt hat. Also es ist das Jahr 1944. Mutter Teresa ist 34 Jahre alt. Sie ist bereits als Schwester nach Indien gegangen, leitet dort eine Schule für Mädchen in Kalkutta und seit 2 Jahren ist eine schwere Hungersnot in Indien. Insgesamt werden in dieser Hungersnot 2 Millionen Menschen sterben. Und auch dieses Heilen von den Schwestern mit den Kindern hat jetzt nicht die dicke Versorgung, sondern wir hängen davon ab, was zu essen reinkommt oder auch nicht. Als die Schwestern und die Schülerinnen allmählich den Nahrungsmangel zu spüren bekamen, vertraute Mutter Teresa, die ja versprochen hatte, Gott nichts abzuschlagen, wiederum auf Gott, dass er ihr nichts verweigern würde. Eine ihrer ehemaligen Schülerinnen erinnert sich. Eines Tages gab es nichts mehr zu essen. Um 8 Uhr morgens sagte Mutter Teresa zu uns, Kinder, ich gehe jetzt los. Ihr bleibt in der Kapelle und betet. Um 16 Uhr war das Lagerhaus mit ganz verschiedenen Gemüsesorten gefüllt. Wir konnten unseren Augen nicht trauen. Zur gleichen Seite lese ich dann 2 Jahre später weiter. Nun haben wir 1946. Und diejenigen, die in indischer Geschichte gut bewandert sind, wissen, das war kurz bevor Pakistan sich abgestaltet hat. Es gab viele Unruhen zwischen Muslimen und Hindus. Und ich lese euch vor. Im August 1946 brach in Kalkutta der hinduistisch-muslimische Konflikt aus und entfesselte massive Gewaltexzesse. Dieser Tag wurde später genannt der Tag des großen Tötens. Insgesamt hinterließ er auf den Straßen 5000 Tote und mindestens 10-mal so viele Verwundete. Alle Aktivitäten in der Stadt, einschließlich der Verteilung von Lebensmitteln, wurde gestoppt. Mutter Teresa fühlte sich den Bedürfnissen ihrer Schülerinnen verpflichtet, auf der Suche nach Lebensmitteln die sicheren Klostermauern zu verlassen. Sie schreibt, ich verließ St. Mary's Anthony. Ich hatte 300 Mädchen im Internat und wir hatten nichts zu essen. Wir durften nicht auf die Straßen hinausgehen, doch ich ging trotzdem. Dann sah ich die Leichen in der Stadt, erstochen, erschlagen. Sie lagen dort in seltsamen Positionen, in ihrem getrockneten Blut. Wir waren hinter unseren sicheren Mauern gewesen. Wir wussten, dass es Unruhen gegeben hatte. Über unsere Mauern waren Leute gesprungen, zuerst ein Hindu, dann ein Moslem. Wir nahmen jeden auf und halten ihn. Erst als ich aber auf die Straße ging, sah ich den Tod, der sie verfolgte. Ein Lastwagen voller Soldaten hielt mich an und man sagte mir, dass ich nicht auf der Straße sein dürfe. Niemand dürfe draußen sein, sagten sie. Ich erzählte ihnen, dass ich unbedingt hinausgehen und das Risiko auf mich nehmen musste. Ich hätte 300 Schülerinnen, die nichts zu essen hatten. Wundersam hatten die Soldaten Reis dabei. Sie fuhren mich zurück in die Schule und luden diese Reissäcke ab. Mutter Teresa ist ein bisschen was lesen. Ich weiß nicht, wie soll ich wieder, aber mich bewegt es noch sehr. Eine krass, krasse Geschichte. Krass, was Gott tut. Und krass, was er auf seinen Glaubenshelden zumutet. Ein anderer Glaubensheld, von dem ihr in letzter Zeit viel gehört habt, ist Luther. Erinnert euch, bestimmt kennt ihr die Geschichte. 1521, ja, der ganze Konflikt hat sich zugespitzt. Luther muss nach Worms, muss vor dem Kaiser erscheinen und muss widerrufen. Wenn er nicht widerruft, wird er Vogelfrei. Wenn er Vogelfrei wird, wird er umgebracht. Das steht fest. Und er steht vor dem Kaiser und er sagt, mein Gewissen verbietet mir zu widerrufen. Also er sagt es ja verfinkt. Mein Gewissen verbietet mir, ich werde nicht widerrufen. Und wundersam passiert, dass aus dem Mönch Luther Junker Jörg wird. Dass er in Nacht- und Nebelaktionen geraubt wird, auf die Wartburg kommt. Dass er tatsächlich mit dem Leben aus dieser Situation davonkommt. Und dass er dann auf der Wartburg die Bibel übersetzt. Oder noch einer meiner Helden ist George Mueller, der Waisenvater von Bristol. Ein Pfarrer, der gesehen hat, dass im 19. Jahrhundert unheimlich viele Menschen in England an Typhus gestorben sind und alle Kinder übrigens. Und im Laufe seiner Zeit hat George Mueller 1000 Waisenkinder bei sich aufgenommen, die ansonsten eigentlich in ein Arbeitslager, so ein Arbeitshäuser geschickt worden wären. Und Mueller hat niemals auch nur einen Spendenaufruf gemacht, weil er davon überzeugt war, dass Gott ihm alles Geld geben wird, das er braucht für diese 1000 Waisenkinder. Und es gibt Berichte, wo er morgens nicht wusste, was sie mittags essen werden. Und wundersam taucht um 11:30 jemand auf, der sagt, meine Bäckerei, ich habe gerade den Eindruck, ich soll alles Brot, das ich hier habe, geben. Ich finde es hammer. ich finde es toll, dass Gott machen kann. Aber bezeichnend für Glaubenshelden ist, erst kommt die Krise. Und der Glaubensheld erwartet, Gott wird eingreifen. Und der Glaubensheld glaubt, dass Gott segnen wird. Glaubenshelden erleben Krisen, Gottes Eingreifen und krassen Segen. Und den Segen sieht man immer erst richtig im Rückblick. Mutter Teresa war eine kleine Nonne aus Mazedonien, die nach Indien gegangen ist. Das klingt jetzt nicht so nach Weltruhm, um den Ärmsten zu helfen. Und ich kann mich daran erinnern, dass manchmal irgendwas mit 80 ich mit meinen Eltern Wetten, das geguckt habe und Mutter Teresa bei Thomas Goldschlag stand. Fängt was an, ganz gern. Aber ja, Hammer, da ist diese kleine Nonne auf einmal in Deutschland und erzählt von ihrem Ding, in der damals noch die schon schlechthin, wenn man die Programme hat, dann war es eine große Sache. Ganz Deutschland hat sie gesehen. Ja, ihr Buch ist die Bestseller in Deutschland. Hammer. Gott kann so viel tun. Was für ein Segen, durch ihre Bereitschaft zu gehen. Luther übersetzte die Bibel auf der Bratwurst. Was für ein Segen ist daraus entstanden? Du wurdest gesegnet, du hast Leute einen freien Tag gekriegt, bloß wegen Luther. 500 Jahre später. Was für ein Segen. Und George Müller hat seine 1000 Waisenkinder gefüttert. Und ich bin mir sicher, dass diese Waisenkinder, die die Liebe und die Versorgung Gottes erlebt haben, 1000 Stück England nachhaltig geprägt haben und einfach andere Menschen wollen, als sie wollen werden, wenn sie in diesem Arbeitsplatz gelandet werden. Gott ist gut. Und er verwendet Krisen, um sich in diesen Krisen durch Menschen zu verhelfen. Einer, der ein krasser Glaubensheld war, ist Abraham. Abraham war ein Glaubensheld. Wenn jetzt eure Bibel dabei hat, schlag gerne auf 1. Mose 22. Das ist eine Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn ich die Bibel lese, denke ich mir, oh, da hätten wir so viel mehr dazu schreiben können. Da steht so, ich würde wissen, was denkt Abraham, was fühlt Abraham, wie war das Ganze. Ja, heutzutage könnte man über jede Seite der Bibel mindestens einen 500 Seiten Roman schreiben und der wäre nicht langweilig. Aber Gott überlässt es uns selbst, uns in den Text hineinzusehen. Du kannst diese Seite über Abraham einfach mal eben kurz überlesen, kennst die Fakten, okay, da ist Abraham, der soll seinen Sohn opfern und wundersam passiert was anderes. Du kannst allerdings auch die Zeit nehmen und wirklich diese Geschichte einfordern. Wer von euch heute Nachmittags nichts zu tun hat, lest doch nochmal die Geschichte in aller Ruhe. Rembrandt hat ein tolles Bild dazu gemalt. Chagall hat die Opferung von Isaak gemacht. Mit deinem Laptop kannst du alles aufrufen. Ruf dir auf, schau dir an. Jedes einzelne Detail, was sich diese Künstler dabei gedacht haben, oder einer könnte diese Geschichte noch viel, viel lebendiger. Ich versuche euch in diese Geschichte jetzt mit reinzunehmen mit meinen Worten, mal gucken, wie es mir gelingt. Also die Vorstory sozusagen. Abraham kennt Gott noch nicht, ist in seinem Land, hört Gottes Stimme, Gott sagt, komm mit, folge mir, ein Land, das du nicht kennst, Abraham sagt, wer auch nur bist, klar, ich komm mit, ich folge dir. Und dieses Hinterherlaufen gereicht ihm zum Segen. Abraham wird reich, Abraham wird mächtig. Es kommen noch viele andere Begegnungen, die Gott auch mit Engeln hat, Beispiel Abraham auch mit Engeln hat, wo er immer mehr auch was mit Gott erlebt. Er ist ein sehr gesegneter Mann. Aber eigentlich ist sein Herzenswunsch nicht erfüllt. Er hat keinen Sohn mit seiner Frau. Die Krise. Was nützt es einem Patriarchen damals, wenn er kein Patriarch sein kann, weil er keine Nachkommen hat? Wer ist denn den ganzen Reichtum eines Tages bekommen? Es wird alles zerfallen. Was macht mit Gottes Verheißung, die er damals schon Abraham gesagt hat, dass er ein großes Volk werden wird, wenn er nicht eine Nachkommen hat? Die Krise dauert an. Gott mutet Abraham eine lange Krise zu. Denn wir lesen, wenn Abraham wird und Sarah 90, dann kommt Isaak auf die Welt. Krise erstmal abgewendet. Das Kind ist da. Abraham hat geglaubt, Gott hat eingegriffen, hat ein Wunder getan, eine 90-Jährige bekommt ein Kind, die Verheißung steht wieder, alles ist gut. Man würde sagen, jetzt ist es Zeit, so langsam überzugehen und es ganz ausschleifen zu lassen als Abraham und einfach zu sagen, ich habe ein bewegtes Leben gehabt. Fertig. Und jetzt kommt überhaupt erst die krasseste Geschichte in Abrahams ganze Zeit, ganzen Leben, ganzen Zeit. Und für mich ist es eine der krassesten Geschichten in der Bibel. Gott persönlich, nicht dein Engel, sondern Gottes Stimme persönlich, Gott spricht zu Abraham. Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Isaak, alles, was Abraham. Egal, aber auch eigentlich. Das war der Sohn, auf den er sein ganzes Leben lang gewartet hat. Das ist sein Kostbares. Ich bin mir sicher, hätte man Abraham die Wahl gegeben, opfere Isaak oder schmeiß alles weg, was du hast, dann hätte er mit Freuden alles weggeschmissen und es wäre kein Problem für ihn gewesen. Aber Gott sagt, opfere mir Isaak. Und Abraham gehorcht. Wie war dieser Morgen, an dem Abraham losgezogen ist? Er hat abends gehört, am nächsten Morgen ging er los. Was sagt er zu seiner Frau? Sarah, ich und Isaak, wir gehen auf eine Reise. Frag mich mehr, ich will nicht mehr dazu sagen. Und dann geht er in seinen Schuppen und dann guckt er, welcher Stammholz ist wohl der geeignetste, um dein eigenes Kind darauf zu verbrennen. Und er entscheidet sich, weil wir lesen, er nimmt Holz mit, nimmt Holzschichte, dass seine Hände zittern. Es ist tiefst bedrückt. Kleiner Tag, weiß nicht, ach so, wieso das? Wieso das? Und dann kommt dieser Akkenjäger. Und er freut sich vielleicht sogar, hat gesagt, hey, du darfst mit deinem Vater auf eine Reise gehen. Kurzfristig. Nur du und dein Vater, sonst niemand. Und Isaak kommt und ich stelle mir vor, wie Isaak in das Gesicht seines Vaters guckt und den Rücken stimmt nicht. Und alle Freude ist weg, weil es einfach nicht so, was ist, was geht. Und relativ schweigend machen sie sich auf den Weg. Schon die Verabschiedung zu Hause ist eine andere, als wahrscheinlich üblich gewesen wäre. Sie nehmen zwei Diener mit und statt ein großes Fest her, wenn die jetzt opfern oder so, ist es eine sehr, sehr ruhige Verabschiedung in meiner Vorstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass Abraham vielleicht Sarah noch einmal drückt ohne Worte und auch weiß, wenn ich wiederkomme, dann ist alles anders. Hier geht es ein Kapitel zu und ich weiß nicht, was werden wird. Aber es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt war. Und ich weiß nicht, was werden wird. Blindes Vertrauen in einen Gott. Aber trotzdem ist es eine enorme Schwere, auf Abraham war, diesen Weg anzugehen. Ich glaube nicht, dass es ein leichter Tag war. Und sie gehen los. Und sie gehen drei Tage lang, bis sie dann an den Berg Moria ankommen. Und Abraham sagt zu seinen Dienern, wartet hier, wir werden wiederkommen. Und er nimmt das Messer und er nimmt das Feuer und sein Sohn nimmt das Holz. Und sie gehen den Berg auf. Und irgendwann mal fragt Isaak die Frage aller Fragen. Ja, Holz? Ja, Feuer? Wo ist das Opfer? Und Abraham sagt, der Herr wird sich sein Opfer ersehen. Und sie gehen weiter hoch. Und wir lesen, dass Abraham da oben anfängt, einen Altar zu bauen. Wir wissen nicht, steht nicht drin, was Isaak hat. Wann hat Isaak kapiert, dass er das Opfer ist? Wann hat er gemerkt, dass er derjenige ist, der auf diesem Altar Geschichte werden soll? Hat Abraham Isaak gemeinsam diesen Altar gebaut? Du hast eine gemeinsame Vorbereitung, dass jeder seine Rolle findet? Oder konnte Abraham nicht ertragen, dass sein Sohn mitbaute? Und sagt, ich möchte nicht, dass du deinen eigenen Schlachtplatz baust, Abraham war kein kleines Kind mehr. Er war mindestens ein Jüngling. Er hätte locker einen 100-jährigen Mann überwinden können, wenn er wollte. Aber er lässt sich binden. Dieser Akt nimmt an, was Gott für ihn wohl entschieden hat. Und er entscheidet sich zum Gehorsam. Und er wird gefunden und er ist wehrlos ausgeliefert. Abraham muss seinen Sohn auf den Altar geben. Abraham muss sich überwinden, muss diese Entscheidung treffen, das ist zu tun. Sein geliebter Sohn. Die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, alles, was so sicher war, zu opfern. Seine Zukunft. Und garantiert auch seine Ehe. Alles, was er hat, nimmt Abraham und liebt es auf diesen Sohn. Wer zückt das Messer? Und es braucht auch an, seinen Sohn zu schlechten. Und im letzten Augenblick ruft der Engel, tu ihm nichts. Und die ganze Situation verändert sich. Auf einmal der Wille im Gebüsch. Abraham darf seinen Sohn losbinden. Ja. Gott wollte nicht, dass Isaak geopfert wird. Gott war für Isaak die ganze Zeit. Gott hat Abraham gefordert bis zum Äußersten. Aber er war die ganze Zeit Herr der Situation. Und wir lesen, dass darauf der wieder geopfert wird. Isaak und Abraham opfern zusammen diesen Widder. Und dann spricht der Engel nochmal. Und der Engel übermittelt die Botschaft Gottes, in der Gott sagt, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus reichlich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Abraham wusste nicht, wie die Geschichte verlaufen wird. Er vertraute blind Gott, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Aber Gott wusste immer, wie die Geschichte ausgehen wird. Und Gott wusste, dass Isaak sterben würde. Aber Gott wusste auch, wer sterben wird. Gott wusste, dass der Widder, der da ist, 1000 Jahre später, seine Familie sendet. Und Gott wusste, dass es für Abraham gut aussieht, dass er sein Glaube wasser, dass sein Sohn leben wird. Und dass Isaak nur deswegen leben kann, weil Gott seinen Sohn gegeben hat. Und Gott wusste, mein Sohn, da wird es nicht diesen letzten Moment geben. Der Kelch wird nicht an ihm vorübergehen. Der wird da durchgehen müssen. Gott ist der krassere Abraham und Jesus ist der krassere Isaak. Aber die Frage ist, warum das alles? Und die Antwort ist, für dich. Für dich. In Galater 3 steht, Christus hat uns losgekauft, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen, das sind wir, jeder Einzelne, kam. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft. Ohne Jesu Opfer werden wir nicht Teil von der Verheißung an Abraham. Und dann, du bist Isaak. Du bist derjenige, der nicht auf dem Altar geopfert werden muss. Ohne Jesus wärst du auf dem Altar. Weil Jesus hier kannst du leben. Die Geschichte von Abraham, es kommt vor, eine Krise. Ja, Opferlenz. Dann das Eingreifen Gottes. Statt Isaak kommt der Ritter. Und Gott segnet Abraham krass. Du und ich, wir erleben diesen Segen, weil Abraham damals gehorsam war. Gott verwendet Krisen, um sich zu verherrlichen. Bitte. Ich habe euch vorhin von Männern und Frauen erzählt, als einer vorgenommen, die krasse Geschichten erlebt haben, wo Krisen in ihrem Leben waren, die Glaubenshelden sind, die auf das Eingreifen Gottes gewartet haben und wo Gott diesen Segen draus gemacht hat. Aber das soll eigentlich nicht nur bei der Mutter Teresa dieser Welt passieren. Gott hat dich gerufen, ein Glaubensheld zu sein. Du bist berufen, ein Glaubensheld zu sein. Also ich bin nicht Mutter Teresa. Und meine Geschichte ist nicht so heftig wie ihre. Ich habe auch nicht immer so ein schönes Buch, nach was ich überschreiben kann. Aber ja, in deinem Leben waren Krisen, in deinem Leben sind Krisen. Ja, Tod kommt vor. Pläne, die nicht so aufgehen, wie man sich das wünscht, Scheitern, Krankheit. All diese Dinge sind in unserem Leben drin. Und es gibt sogar Krisen, in die kommst du wegen deinem Glauben. Die wären gar nicht da gewesen, wenn du dich nicht für Christus entschieden hättest. Akzeptiere, dass Krisen in das Leben eines Christen gehören. Akzeptiere, Christen erleben Krisen. Als ich in der Predigtvorbereitung darüber nachgedacht habe, was war denn die erste große Krise in meinem Glaubensleben, musste ich relativ schnell nach. Ziemlich früh. Naja, also ich hätte damals mir so vorgestellt, ich habe sogar gesagt, Gott, ich bin voll krass, ich habe dich erkannt, es ist toll, dass es dich gibt und ich bin doch da hingegeben, ich will alles machen, was du sagst, mein ganzes Leben gehört dir. Bis auf eine Sache. Also, eine Sache, das heißt, meine Beziehung geht mich nichts an. Ansonsten können wir machen, was du willst. Nimm mein Studium, nimm mein Geld, nimm was immer du möchtest. Mein Freund ist meiner. Und ich fand tatsächlich, dass es ein ziemlich guter Hilfegott war. Ich habe ihm da krass alles gegeben. Also, das war doch jetzt, ich fand eigentlich, dass ich ziemlich gut dabei bin, einfach theoretisch. So fand ich das zumindest. Und wisst ihr was? Ich hatte ein so blödes Gefühl im Bauch. Irgendwas war nicht okay. Irgendwas war nicht okay. Und ich habe mit Gott gerungen. Und ich wollte partout behalten, was ich behalten wollte. Nimm doch alles andere. Aber nein, Gott hat immer wieder neu seine Finger draufgelegt. Ich kann nicht akzeptieren, dass etwas anderes dir wichtiger ist als ich. Ich kann es nicht hinnehmen, dass der Typ dir wichtiger ist als ich. Ich kann auch nicht hinnehmen, dass deine Wünsche dir wichtiger sind als ich. Wenn du sagst, ganz oder gar nicht, dann möchte ich von dir, dass du das auch hast. Und ich habe lange genug Tuning mit mir, um das wirklich zu tun. Es war keine auch mehr cool, super Beamtenzeit. Tatsächlich muss ich auch sagen, ich wünsche mich jetzt nicht so lange gekommen, weil mit dem Nachhinein tut mir für denjenigen echt leid. Aber irgendwann mal wusste ich, okay, ich muss das opfern, weil ich will Gott nichts anderes. Und es war faszinierend, als ich mir das durchgehoben habe. Er war so nah. Er war so da. Es hat nichts mit anderen Menschen zu tun gehabt. Es war einfach nur Gott, der mich begleitet hat. Und wenn ich jetzt heute zurückgucke und sage, wo wäre ich? Ja, mein Leben wäre so anders gelaufen. Es wäre gar nicht gut gewesen. Ich könnte gar nicht machen, was ich wollte. Der Arme hat überhaupt nicht verstanden, was für mich das Wichtigste in meinem Leben ist. Der hat ja keine Ahnung, Ich denke. Das wäre ein paar Tage gewesen, wenn ich sage, hey, du musst mal Backen drauf, das war super. Und jetzt möchte ich morgens meine stille Zeit machen und dann möchte ich in Gottesdienst gehen und dann möchte ich irgendwelche Leute segnen und ich würde kaum sagen, dass wir alles vergessen werden, weil wir brauchen es überhaupt gar nicht, weil Gott uns was zu sagen. Das hätte er mega gut gefunden. Ich kann euch sagen, ich bin unglaublich gesegnet. Ich habe tolle Herren. Ich habe zwei tolle Kinder. Und vor allen Dingen, ich kann mein Leben nach Gottes Maß leben können. Und es sind immer wieder neue Dinge, die ich opfern muss. Es ist nicht ein Einmal und auf einmal hat man nie wieder irgendwas, woran man dann herdenkt. Nein, 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 nein. Aber mit Gottes Hilfe kann ich so viel Segen erleben, indem ich durch diese Krisen auch anwende. So, was ich dir sagen will, ist Folgendes. Gott wird dich krass herausfordern. Und der eine oder andere von euch möchte das eventuell gar nicht hören. Wahrscheinlich sagst du dir, hey, voll cool für Abraham und mega cool für Theresa und auch gut für den Jörg Jüler und Luther sowieso. Aber doch ich nicht. Denn mir wird es ja völlig reichen, so von meiner Couch mit Snacks so langsam dann in die Ewigkeit rüber zu rutschen. Das war eigentlich so meine Vorstellung für meinen Beitrag zum Reich Gottes. Wird nicht. Ich sage dir heute konkret zu, du bist berufen, dein Glaubensleben zu sein. Und das heißt, du bist berufen, auch durch diesen durchzugehen. Du hast Gott an deiner Seite. Und Gott wird aus deiner Krise ein Glaubenszeugnis machen. Aber er hat dir nie zugesagt, dass er alle deine Krisen so wegnehmen wird, dass du sie nicht spüren wirst. Ich sage dir heute, akzeptiere, Christen erleben Krisen. Und akzeptiere, dass du Krisen erleben wirst. Erwarte, dass Gott aber einhalten wird. Und glaube, dass Gott überreich leben wird. Abraham musste damals eine Entscheidung treffen. Er hat die Entscheidung getroffen, Gott zu vertrauen. Mutter Teresa hat sich entschieden, Gott ihr Höchstes sein zu lassen und Gott zu vertrauen. Luther hat sich entschieden, Gott Gott sein zu lassen und Gott zu vertrauen. George Jura hat sich entschieden, Gott zu vertrauen. Wie entscheidest du dich? Ich sage hinzu, ein Leben mit Gott ist so designt, dass es ohne Gott nicht machbar wäre. Sag bitte nochmal. Ein Leben mit Gott ist so designt, dass es ohne Gott nicht machbar wäre. Aber du bist für ein Leben mit Gott gemacht. Durch jede Herausforderung, durch jede Krise lernst du mehr über Gottes Treue. Mehr über seine wundersamen Fähigkeiten und die Allmacht, die er hat. Mehr darüber, dass er eine feste Burg ist, dass er ein Fels ist, dass er vertrauenswürdig ist. Und du wirst verändert. Und Gott wird durch dein Leben sichtbar. Und zwar in den Krisenzeiten. Und du wirst reich gesegnet. Und Menschen werden durch dich. Zum Abschluss stelle ich dir vier Fragen. Steht Gott bei dir an erster Stelle? Darf Gott von dir dein Kostbarstes fordern? Bist du gerade in einer Krise? Entscheide dich, Gott, und entscheide dich heute, Gott zu vertrauen. Wenn du gerade in einer Krise bist, dann möchte ich dir zusprechen, erwarte, dass Gott einkaufen. machen. Auch. Ja. Lass du mich an. Ich bitte dich, sagen wir, durch vielen durchgegangen sind, bitter geworden sind. Ich bitte dich, hilf uns. Ich darf uns sehen. Hey, mit den Vergebung mit Moria. Wütend geworden sind. Wo wir nicht bereit waren, durch die Krisen durchzugehen. Und ich danke dir, Herr, für alles Gute, was du gemacht hast, für alles, was du uns durchgeführt hast. Ich will dich darüber freuen, dass du der gute Gott bist und dass du tatsächlich vertrauenswürdig bist. Und dass dein Arm nicht zu kurz ist. Und dass du, auch wenn wir jetzt gerade in einer Krise sind, dass du schon den Ausgang kennst. Wenn wir gerade sind wie Abraham und nicht wissen, was passiert, Herr, wir preisen dich darüber, dass du schon weißt, wie es enden wird. Und dass wir sicher sind, dein Name. Herr, ich preise dich über den Segen, den du durch jeden Einzelnen von uns in diese Welt hinein senden möchtest. Und ich möchte für jeden Einzelnen bitten, dass du Kraft schenkst, den Weg des Glaubens zu gehen, dass du Kraft schenkst, die Berufung anzunehmen, ein Glaubensfeld zu sein, dass du Kraft schenkst, ein Leben zu leben, das ohne dich nicht machbar ist. Amen.